Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer.
Herzlich willkommen zum Trash Talk, Ausgabe 2 in 2026. Ich freue mich, dass er wieder an meiner Seite ist, der großartige, herzensgute, liebevolle Tom Wilfer, Chefredakteur beim Euvid.
Oh, jetzt wäre ich ja ganz rot. Das ist ja schon fast zu viel. Vielen schon? Dank.
Damit Vielen hast Dank. Du nicht gerechnet, ne?
Die wunderbare Julia Hobum weiß zu überraschen. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass wir uns mal wieder hier treffen, zumindest online. Dieses Jahr werden wir uns ja dann zum Glück noch mal länger treffen, auch persönlich vor Ort bei der IFAD vor allen Dingen. Das wird toll. Schön, dass auch alle oder so viele Hörer wieder eingeschaltet haben. Wenn es gefällt, gerne weitererzählen, gerne abonnieren, auf welchem Podcast-Portal auch immer ihr das hört. Gerne auch eine Bewertung dalassen, möglichst eine gute. Da freuen wir uns drüber und das verbreitet den Podcast dann sicherlich auch noch ein bisschen weiter.
Und auch die Bedeutung der Kreislaufwirtschaft. Ich finde das super. Unser Gast hat gerade auch schon das war aber off-record, gesagt, dass er uns auch immer beim Joggen hört. Ich habe auch schon von vielen gehört, immer so auf längeren Autofahrten. also auch gerne mal Screenshots schicken, wo ihr uns hört. Jetzt nicht vielleicht unbedingt auf dem stillen Örtchen, aber sonst auch gerne mal Fotomaterial schicken. Wir freuen uns auch über Feedback. Übrigens auch auf den Plattformen.
Genau.
Hast du schon mal geguckt, ob wir mal irgendwie ein Feedback gekriegt haben oder eine Bewertung bei Spotify oder so?
Das ist ein bisschen her, dass ich das letzte Mal geschaut habe, aber da war tatsächlich was da. Ist noch ausbaufähig, wenn ich das mal so sagen darf.
Gut, okay. Also wir würden uns sehr freuen. Ansonsten verpflichten wir euch auf der IFAD.
Sehr gut.
Oh, das machen wir. Alle, die mit uns reden wollen, müssen da so eine gute Bewertung. wir kaufen uns das sozusagen.
Sehr gut.
Ist das okay? Das müssen wir vielleicht nochmal mit Stefan Rummel diskutieren.
Ja, genau.
Den hören wir ja bald. Nur ein kleiner Spoiler in die Zukunft. Ja.
Also.
Wollen wir starten? Wieder viele Themen, Tom?
Genau, wahnsinnig viele Themen. Ich habe ein bisschen was zusammengestellt. Julian, du hast schon drauf geschaut. Ich habe auch einiges weggelassen. Ich weiß nicht, ob wir alles so umfangreich besprechen können, aber es hat sich natürlich wieder einiges getan in der Branche, in der Abfall- und Entsorgungsbranche, Kreislaufwirtschaftsbranche. Ja, fangen wir an.
Ja, ich glaube, das große Thema ist das Verpack-DG. Ich glaube, das ist Verpack-DG. Ne? Wir haben jetzt ein Bad-DG, jetzt haben wir Verpack-DG.
Was ist DG?
Also das Verpackungsrecht-Durchführungsgesetz. Das wolltest du mich jetzt echt abfragen?
Ich dachte,
also das ist beschlossen worden. Und Hörerinnen, an dieser Stelle liebe Grüße an meine liebste Hörerin, die Steffi.
Grüße gehen raus.
Also das Bundeskabinett hat das Verpack-DG beschlossen, dass die EU-Verpackungsordnung in nationales Recht umsetzt. Also ich glaube, das ist mittlerweile allen klar. Wir haben meistens eine europäische Gesetzgebung, ob das dann eine Regulation oder eine Directive ist, die dann halt entsprechend in nationales, das ist einfach nur so mal für die Neueinsteiger, Tom, du musst jetzt nicht
super.
So gelangweilt schauen, so,
nee,
dass das implementiert
richtig
wird.
Gut.
Also dabei bleibt ein ganz entscheidender Punkt erhalten, nämlich das Grundprinzip der Herstellerverantwortung. Ganz wichtig, das wird sowieso das zentrale Element für alle zukünftigen Gesetzgebungen sein, wenn man auf EU schaut. Das ist das Kernelement, während dann eben die nationalen Regelungen grundsätzlich die organisatorischen Zuständigkeiten, Registrierpflichten und den Vollzug entsprechend klären bzw. die Verantwortung der jeweiligen Stellen geben. Das ist ja von Land zu Land unterschiedlich.
Genau, du hast gesagt, das Bundeskabinett hat diesen Entwurf oder dieses Gesetz beschlossen, muss natürlich noch im Bundestag und Bundesrat diskutiert werden.
Genau.
Und da gab es ja vorher schon mal einen Entwurf, einen Referentenentwurf und gegenüber diesem Entwurf hat der Kabinettsentwurf jetzt die ein oder andere Änderung. Zum Beispiel ist die ursprünglich geplante Präventionsorganisation, die eine Abgabe von 5 € je Tonne Verpackung noch vorgesehen hatte, die wurde gestrichen und auch die Ausweitung der Sammlungspflicht der dualen Systeme auf den öffentlichen Raum, das war auch so eine Erweiterung, die findet sich im aktuellen Entwurf auch nicht mehr. Darüber hinaus gibt es noch umfangreiche Übergangsregelungen, weil ja da so ein Systembruch entsteht. der ent oder entstehen könnte, weil ja diese PPWR, also diese europäische Vorgabe, ab Mitte des Jahres in Kraft tritt. Und das ist natürlich immer schwierig, wenn mitten im Jahr sich die gesetzlichen Regelungen ändern. Und dann müsste man die ganzen Verträge anpassen, die Zuständigkeiten anpassen. Deswegen gibt es da noch Diskussionen über Übergangsregelungen in dem Bereich.
Und ab 2028 gelten dann deutlich höhere Recyclingquoten. Also ich will auch da nochmal ganz kurz an unsere Ausgabe erinnern zum Thema chemisches Recycling versus mechanisches Recycling. Das war, ich denke gerade drüber nach, war das letztes Jahr im Januar oder vorletztes Jahr im Januar, Tom?
Ich befürchte sogar, dass es vorvorletztes Jahr war. Die Zeit vergeht super schnell.
Ja. Oh, Wahnsinn. Okay, gut. Aber ne, das Thema bleibt einfach brandaktuell. Also jetzt kommt deutlich höhere Recyclingquoten für haushaltsnahe Verpackungen. Da ist ja immer das Thema mit den Störstoffen, mit den Verunreinigungen. Aber auch hier dann 90%, also bei Verpackungen, also bei Kunststoffverpackungen so. Und aber 90% für Glas sowie Papier, Pappe und Karton. Und da möchte ich alle jetzt schon mal bitten, dran zu bleiben bis zum zweiten Teil. Ne? Roter Faden. Unbedingt dranbleiben. Da tut sich einiges und 95% für Eisenmetalle und Aluminium. Das sind die Dosen. Für alle, die sich jetzt fragen, wo finde ich denn Aluminiumverpackungen? Sowie steigende Quoten für Kunststoffverpackungen. Zudem wird eine eigenständige Recyclingquote von 70% für sonstige Verbundverpackungen eingeführt.
Genau, also ambitioniert.
Genau.
Gab aber dennoch Kritik von den Entsorgerverbänden.
Wie immer.
Geht immer
das
noch
ist
besser.
Auch okay. Nein, ja, aber ich finde, das ist ja auch völlig okay. Das soll ja jetzt gar nicht wertend sein.
Genau, BDE und VBS. VBS ist der bayerische oder der Verband der bayerischen Entsorgungsunternehmen, der privaten. Die beiden Verbände sehen Versäumnisse bei der Stärkung der Rezyklatmärkte und warnen vor Investitionshemmnissen. Also da geht es vor allen Dingen darum, wie können die Rezyklate dann auch wieder eingesetzt werden? Gibt es da überhaupt einen Markt dafür? Und wie können sich Investitionen in hochwertige Aufbereitungskapazitäten rechnen? Und da sehen die halt Probleme, dass da zu wenig Anreize geschaffen werden.
Genau, aber es gab auch Kritik, negative Kritik aus dem kommunalen Bereich. Also hier der VKU und auch der Deutsche Landkreistag sehen Defizite bei der rechtssicheren Durchsetzung kommunaler Entgeltansprüche gegenüber den dualen Systemen. Also hier geht es gerade so um die Mitbenutzung kommunaler Sammelstrukturen und. Gab so Abstimmungsvereinbarungen, wer das mal machen durfte. Herzlichen Glückwunsch.
Genau, da beklagt der VKU, dass man oftmals bei diesen strittigen Entgelten in Vorleistung gehen muss finanziell.
Genau.
Und Ansprüche über Jahre gerichtlich geltend machen muss. Und VKU-Vizepräsident Uwe Feige war auch schon bei uns hier im Podcast im Trash Talk zu Gast, spricht von einer untragbaren Schieflage zulasten der kommunalen Gebührenzahler. VKU und Landkreistag fordern daher ein gesetzlich verankertes kommunales Festsetzungsrecht für Entgeltansprüche gegenüber den dualen Systemen. Auch da wird sicherlich die Diskussion dann auch während des weiteren parlamentarischen Gesetzgebungsverfahrens noch mal an Schärfe gewinnen, beziehungsweise noch mal sich diesen Punkten widmen.
Naja, und im Verpackungsbereich können wir dann auch direkt noch mal auf Mülltrennung wirkt hinweisen und den Excel grüßen. Ganz, ganz.
Auch hier, Grüße gehen raus. Umweltverbände kritisieren schwache Mehrwegförderung. Ist auch immer wieder ein Punkt, wenn man über Verpackungen redet. Klar, Mehrwegalternativen. Und das findet offenbar nicht ausreichend statt, zumindest aus Sicht der Umweltverbände, der NGOs.
Ich habe meinen Coffee Cup to go. Ich wollte es nur kurz gesagt haben. Ich mag auch diese Einweg-Cups überhaupt nicht mehr. Finde ich irgendwie nervig. Und, wow, Tom, du bist so gut. Wir haben natürlich
Tom trinkt
aus der
Trash-Talk-Tasse.
Ey, wollen wir nicht, ey, das wäre doch jetzt eigentlich auch, jetzt komme ich wieder auf die nächste Idee. Wollen wir nicht mal so, auch wie diese, hier, wie heißt denn diese Firma noch? Jetzt komme ich nicht drauf. Diese Coffee to go, weißt du, diese Kunststoffbehälter,
okay,
die du dann
diese,
wieder
diese
abgeben kannst, kriegst einen neuen.
Oder?
Ja, genau. Wollen wir da nicht auch mal für uns was für einen Trash-Talk machen?
So branden, meinst du?
Ja, man muss noch drüber nachdenken. Aber vielleicht, ich brauche noch irgendwie so, wir brauchen noch irgendwas Cooles so für die IFAD. Radiergummis.
Nächstes Thema. Was?
Wer benutzt eigentlich noch Radiergummis? Halt. Wer benutzt eigentlich noch Radiergummis? Hast du noch ein Radiergummi, Tom?
Nein.
Wahrscheinlich so ein Ratzefummel hinten, ne? So eine kleine Weltkugel, die du so an deinem kleinen Bleistift hast, wenn du einen Artikel schreibst.
Artikel
Oh,
mit
jetzt kriege ich wieder
Handschreiben.
Shitstorm. Aber wenigstens hast du dabei eine Hose an. Und ich gehe stark davon aus, dass du jetzt auch über Klamotten reden wolltest. Nicht über
Ja,
Ratzefummel.
perfekt.
Yay. Genau,
Ganz, ganz,
also.
ganz, 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 sorry, Hose an. Ne? Ganz kurze.
Jetzt kommt's.
Ich habe eine Einladung bekommen für eine Anlagenbesichtigung, Anlageneröffnung. Und da scrolle ich so die Einladung durch und dann steht an irgendeiner Stelle, ist es auch wichtig, dass Sie eine lange Hose tragen. Die Veranstaltung findet nächste Woche statt. Also wir nehmen jetzt hier Mitte Februar auf. Es geht um eine Veranstaltung, die Ende Februar stattfindet. Es ist wichtig, dass man eine lange Hose trägt. Und natürlich geschlossene Schuhe.
Ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch so irgendwie bei uns ist, echt so gefühlt minus 8 Grad und es schneit wie bekloppt. Ich meine, was müsstest du für ein Elch sein, dass du da in einer kurzen Hose ankommst? Beziehungsweise vielleicht auch so noch in Sandalen, weißt du?
Ja, genau.
Eine kurze Frage. Wenn du, das könntest du die Frage mal den Veranstaltern stellen. Wenn du jetzt eine kurze Hose trägst, aber Strom, also aber Socken, die dann an die Hose sozusagen treffen, ist das dann eine Hose oder sind das Socken mit kurzer Hose? Verstehst du mein Problem?
Ja, ich verstehe schon, aber ich glaube, es zählt nicht.
Mist. Okay, weil ich da so eine Schnittstelle habe, da könnte Fleisch rausschauen. Was ist das denn für eine Anlage? Darfst du das sagen?
Nö, das sage ich jetzt einfach nicht. Ist nicht so spektakulär. Also, finde ich.
Sag das nicht! Sag das nicht! Mach das nicht! Mach das nicht mit uns, Tom! Also.
Da geht's, Achtung, Spoiler, da geht's um heiße Luft. Vielleicht auch um kalte, aber es geht um Luft. So, jetzt. Diskussion um Ausgestaltung der EPR, also Herstellerverantwortung im Textilbereich, deswegen Hose.
Das jetzt alle Schlaubis, EPR heißt natürlich nicht erweiterte, sondern EPR heißt Extended Producer Responsibility. Der Tom hat es direkt für euch übersetzt. EPR. Genau, also Herstellerverantwortung im Textilbereich. Wir warten ja alle auf das Eckpunktepapier vom BMUKN, was ja eigentlich, glaube ich, jetzt schon mehrfach angekündigt und wieder verschoben worden ist. Da gab es jetzt ein Gutachten vom Verband der kommunalen Unternehmen. Und zwar, wenn man das jetzt mal so zusammen, ich darf da eigentlich sollte es nicht mein Thema sein, was ich hier vortrage, aber wenn man zusammenfasst, die kommunalen sammeln und die Hersteller zahlen. Es erinnert ein bisschen an die geteilte Produktverantwortung, nur dass die Hersteller einfach nur noch zahlen. Also was ich damit meine, ist auch, dass die kommunalen Unternehmen natürlich, und das hat alles seine Berechtigung, auch die Sozialbetriebe für die Wiederverwendung dann auch entsprechend weiter betreiben und auch Cherrypicking betreiben dürfen, aber die Hersteller halt einfach nur noch bezahlen. Das ist gar nicht so umsetzbar und das hat GRS und auch die Stiftung GRS in einem Gutachten nochmal aufbereitet und widerlegt. Findet man auch auf der Homepage von GRS übrigens.
In zwei Gutachten sogar?
Ja, die Stiftung GRS-Batterien und wir als Servicegesellschaft haben das auch getan.
Also,
da gehen ganz liebe Grüße an meinen DGAW-Vorstandskollegen Anno Oechsler raus. Hat ein super Gutachten geschrieben, danke.
Genau, es geht da um eine rechtliche Auseinandersetzung darum, ob eine kommunale Sammelhoheit für Textilien gerechtfertigt ist oder nicht. Und beide Gutachten widersprechen dem Gutachten, das der VKU Ende letzten Jahres veröffentlicht hat, woraus hervorgeht, dass gerade die Kommunen zuständig sind. Also da ist offenbar ein großer Dissens.
Nein, eigentlich ist das relativ klar. Naja, also es ist ganz klar. Musst nur lesen können.
Genau.
Aber es gibt auch, glaube ich, mittlerweile Vorlesefunktionen am Computer.
Genau. Und du sagtest, das Eckpunktepapier bzw. der Gesetzentwurf zur Umsetzung eben dieser EPR in nationales, in deutsches Recht, der steht noch aus. Die Spannung steigt.
Die Spannung steigt. Gestern war ich ja beim BMUKN. Und vielleicht im Juni.
Okay.
Also, wir sind gespannt, wir sind im Austausch und da tut sich ja auch viel bei Textil und Mode. Die sprechen sich ganz klar für eine eigene gemeinsame Herstellerstelle aus, eben nicht an die Stiftung ERR angekoppelt. Das würden wir uns im Batteriebereich wahrscheinlich auch wünschen. Kann ich jetzt nicht für alle reden, sprechen. Sondern wirklich eine eigene gemeinsame Herstellerstelle, also eine GHS.
Genau.
Muss ich das jetzt noch erklären?
Eine GHS?
Ja, eine gemeinsame Herstellerstelle.
Nö, brauchst du nicht erklären.
Haben wir im Verpackungsbereich in Osnabrück und haben wir im Elektrogebereich in Nürnberg.
Genau. Sie schlagen aber auch einen Beirat vor, dem auch Vertreter der Abfallwirtschaft, kommunaler Entsorger, Sozialwirtschaft und Recyclingindustrie eingebunden werden sollen. Genau, und
genau, die Sammlung soll über die Producer Responsibility, also über die Rücknahmesysteme erfolgen oder über die Herstellerorganisation, so heißt es ja jetzt, entsprechende Rücknahmen und Sammelstrukturen schaffen und natürlich auch die kommunalen und sozialen Akteure mit einbinden sollen. Das soll ja nicht komplett ausgeschlossen werden, das soll halt eben aber alles unter dem Thema Herstellerverantwortung, also unter dem Herstellerregime auch entsprechend dann laufen, was ich auf eine völlig gerechtfertigte Forderung, also für völlig gerechtfertigt halte, diese Forderung. Genau, es gibt dann zusätzlich soll dann die GHS eine optionale, unabhängige Sammlung für Akteure ohne einen Anschluss an ein Rücknahmesystem, Vertrag soll dann angeboten werden. Und deren Kosten werden dann, oder die Kosten, die da entstehen, werden dann zwischen den Rücknahmesystemen entsprechend ausgeglichen. Textil und Mode lehnt entsprechend starre Sammelquoten mangels geeigneter Referenzwerte ab. Ich finde auch, ich weiß auch gar nicht wirklich, ob eine Sammelquote im Textilbereich wirklich so sinnvoll ist. Also ich weiß nicht, wie hoch die jetzt aktuell genau wäre, da müsste ich jetzt hier nachfragen. Aber da sind wir, glaube ich, schon echt ganz gut dabei. Das ist mit der Textilsammlung. Ich habe jetzt gelesen, dass auch an der einen oder anderen Stelle wieder so Textilsammelcontainer abgebaut werden, ne? Hast du das?
Ja,
hin
das
und
war
wieder,
ja das
ne?
Thema, was wir vor allen Dingen im letzten Jahr viel hatten, ja.
Genau. Stattdessen schlagen die eben vor, dass man jährlich eine Steigerung der Erfassungsmenge nachweisen sollte oder schaffen sollte und ergänzt um einen finanziellen Ausgleichsmechanismus. Also am Ende des Tages ist es wie der Lastenausgleich, den wir im Batteriebereich auch mal vorgeschlagen haben. Also die Kosten werden von allen Pros übernommen, wenn eine Pro mehr sammelt als die anderen. Ja.
Genau, und dann noch ganz kurz, um das Thema abzuschließen, gab es auch noch mal ein Positionspapier vom Handelsverband.
Das war aber letztes Jahr schon, Tom.
Ja, kann man vielleicht trotzdem noch mal.
Wäre jetzt aber dann gedoppelt, finde ich jetzt nicht fair. Okay, was haben wir noch?
Da ging es aber um 16 Kilogramm pro Einwohner als Sammelziel,
ja.
Nur mal so als Größenordnung.
Ja, aber wenn ich jetzt das, ja, okay, gut. Jetzt komme ich zu meinem persönlichen Problem. Ja, die wollte ich auch mal ganz kurz dann. Ich habe so viele tolle Klamotten. Also eigentlich sind es Stoffe. Teilweise mit falschen Schnitten, da muss man mal ein paar Jahre warten. Die möchte ich nicht wegschmeißen.
Nee, musst du ja auch nicht.
Ja, aber wie sollen wir denn dann auf 16 Kilo kommen?
Ich weiß nicht.
Das erinnert an die Anfänge des Elektro-Gs. Da hat man doch auch, glaube ich, mit 16 Kilo gestartet.
Acht.
16 Kilo pro zwei Personen, meinte ich.
Ach. Liebe Hörer,
du musst du nachdenken, wenn du mit mir redest.
Stopp mal bitte, wie lange das jetzt gedauert hat. 16 Kilogramm durch. Ach, bitte.
Nein, ich wollte einfach nur was
Wir schneiden
antworten.
Den
lass
Verzug
drin.
Nicht raus.
Nein, ich habe doch schon gesagt, lass das drin.
Ja,
normalerweise bist du der Langsame von uns beiden, ne? So, jetzt habe ich es doch noch verwendet.
Ist sehr schön.
Liebe Grüße an unseren Gast im zweiten Teil.
Genau. Also,
ach Tom, ich mag dich doch.
Das bleibt auf jeden Fall spannend. Wir warten auf das Eckpunktepapier, falls es denn noch kommt. Wir warten auf den Gesetzentwurf und schauen dann mal. Apropos.
Was wiegt ein Elefant?
10 Tonnen, ein großer.
Was wolltest du sagen? So.
Wir warten auf den Entwurf, auf dieses Eckpunktepapier, falls es denn noch kommt vor dem Entwurf. Wir warten aber auch weiterhin auf das Maßnahmenprogramm zur Umsetzung der NKWS, der Nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie. Oder kommt vielleicht doch noch Ende Februar, je nachdem, nach unserer Aufnahme. Aber das steht auch noch aus. Weiterhin auf sich warten lässt das Verbot für Einwegwebs, was ja eigentlich angekündigt wurde. Es gibt da zwar einen Entwurf für eine neue Tabakverzeichnisverordnung, da steht das nicht drin. Ich habe aber jetzt entgegen unserer Berichterstattung Neuwied Stimmen gehört oder gelesen, die gesagt haben, da werden ganz viele weitere Aromen verboten in dieser Tabakverzeichnisverordnung und das wäre dann quasi ein indirektes Verbot für Vapes, jetzt nicht unbedingt nur für Einwegvapes, sondern für alle.
Ja,
Aber
aber
da kenne ich mich zu wenig aus.
ja, ich finde jetzt so mein Chai Matcha Latte, will ich aber schon noch morgens rauchen, ne? Ich kann das ja gar nicht, kann das ja gar nicht ab, das Zeug. Da kriegt man doch irgendwie echt so Flaum auf der Zunge, wenn man an den Dingern saugt, oder?
Da kann ich keine persönliche Erfahrung beitragen.
Wir rauchen mal
Evidenz
einer.
Kann ich nicht.
Wir rauchen mal einer auf der IFAD.
Ich glaube nicht.
Doch, machen wir mal. Jetzt sei doch mal nicht so.
Ja, sei nicht so ein Spießer, meine Güte.
Ja, sei nicht so ein Spießer. Hier, es gibt auch mittlerweile mit Cannabis.
Aha.
Ist doch, glaube ich, auch mittlerweile so Verdampfer und so, ja? Ist ja jetzt legal, Tom. Du hast doch auch so eine Pflanze hinten in der Ecke stehen.
So eine Cannabispflanze, genau. Jetzt weiß ich endlich, was das ist. Du hast ein gutes Auge.
Ich glaube, ist das ein Benjamin? Weißt
eine
du überhaupt,
Pflanze.
Was du da stehen hast?
Das ist eine Pflanze.
Gießt du die manchmal?
Nee, das übernimmt meine liebe Kollegin. Sie meinte, mein Büro könnte Pflanzen vertragen, habe ich gesagt, aber nur, wenn du sie gießt.
Also, dein Büro verträgt vieles. Vielleicht
das
auch
war eine
Pflanze.
Steilvorlage, die kannst du nicht liegen lassen.
Ja,
das
ist okay, nee, weißt du was, ich überrasche dich jetzt, ich lasse es. Ich lasse es einfach.
Okay, gut.
Ich mach's das nicht.
Apropos
Mach das nicht
lassen.
Mit uns.
Was man lassen sollte oder zumindest verschieben sollte, die DWA, die Deutsche Reinigung für Wasser und Abwasser, gefordert. Und zwar die Fristverschiebung bei der Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm war ein großes Thema. Das hat der Verband kürzlich gefordert. Die gilt ja eigentlich ab 2029. Und die DWA fordert, das um 10 Jahre zu verschieben. Die technischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmenbedingungen seien nicht entsprechend gegeben und damit das realistisch umgesetzt werden kann.
Richtig. Und dann gab es auch direkt eine Reaktion vom BDE und auch der Deutschen Phosphorplattform, also DPP abgekürzt. Die lehnen nämlich eine Verschiebung der verpflichtenden Phosphorrückgewinnung ab und sprechen sich für die Beibehaltung des bestehenden Zeitplans aus. Eine Fristverlängerung würde aus ihrer Sicht Planungssicherheit und notwendige Marktimpulse gefährden, sowie die Umsetzung der Kreislaufwirtschaft verzögern.
Genau. Die DWA hatte das noch begründet, ihre Forderung nach einer Fristverschiebung mit einem Mangel an ausreichenden Rückgewinnungskapazitäten. Bis 2029 würden nur Kapazitäten für etwa ein Drittel der anfallenden Klärschlammverbrennungsaschen zur Verfügung stehen. Großtechnische Anlagen seien bisher noch nicht flächendeckend in Betrieb. Diese Forderung hatten sie in einem Schreiben an Bundesumweltminister Carsten Schneider geäußert. Der hat mittlerweile auch schon geantwortet. Und das Bundesumweltministerium will an der bestehenden Frist verpflichtenden Phosphorrückgewinnung aus Klärschlamm ab 2029 festhalten. Eine Verschiebung würde Planungssicherheit und Investitionsanreize schwächen, schreibt der Minister.
So, da. Und ich schreibe jetzt auch mal was. Nämlich die 20 Goldbarren, die gehören mir. Ist das schon bekannt?
Welche 20 Goldbarren denn?
Im Wert von rund 130.000 Euro, die ich aus Versehen im Restabfall entsorgt habe in Italien.
Mhm.
Die hätte ich gerne wieder.
Aha, warst du im Urlaub?
Ja.
Mit deinem Gold?
Ernsthaft? Das ist ja der Wahnsinn. Wie sind denn die gelandet? Also ich habe das so im Vorbeigehen bei LinkedIn gelesen. Übrigens, bei LinkedIn könnt ihr uns auch alle folgen. Ich wollte es auch nochmal kurz so gesagt haben, ne? Und auch immer alles gerne positiv kommentieren. Wir sind da sehr zart beseitet, was schlechte Kritik angeht. Also ich. Der Tom kann es ab, aber ich nicht.
Du kannst es auch.
Ich kann nur austeilen, ne?
Aber ganz kurz für die Hörer, die Julia ist mal direkt in die Rubrik Gemischtes Hack gesprungen.
Ja.
Und da ist ihr eine Meldung ins Auge gesprungen, die konnte sie jetzt nicht auslassen. Und zwar geht es tatsächlich um Goldbarren, um 20 Stück, die im Restmüll entsorgt wurden in Italien.
Habe ich schon gesagt, danke.
Porto Cesareo.
Davor wollte ich mich nämlich drücken, deswegen habe ich nicht weitergeredet. Ich weiß nicht, wie das ausgesprochen wird.
Region Provinz Lecce, das ist irgendwo im Süden, ne?
Also der hat ein Mann irrtümlicherweise diese Goldbarren einfach mal in einen öffentlichen Abfallbehälter geworfen. Und jetzt, ich glaube, die haben das jetzt über Videoaufnahmen rekonstruiert und Den Viertel habe ich verloren. Halt, nee, der ist hier. Die haben das über Video auf Namen und die Zeitangaben, im Endeffekt haben die das nachgestellt. Und
konnten das dann
echt kommen.
Zurückverfolgen, auf welcher
genau.
Deponie die Abfalllieferung gelandet ist und in welchem Bereich abgelagert wurde. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht, ne? Und dort wurde dann der Abfall händisch durchsucht.
So, und weißt du, was ich jetzt mache? Ich werde jetzt händisch mein Papier entsorgen, aber du wolltest jetzt noch kurz vom zweiten Teil eine Werbung für was machen und dann gehe ich nämlich echt Mittagessen. Und ihr bleibt alle dran, bitte, für den zweiten Teil. Und da geht es um...
Genau, um Altpapier geht es da. Und da haben wir zwei ganz hervorragende Experten zu Gast, die uns da mal genau erklären, wie das alles funktioniert im Altpapierbereich und welche Probleme es aber trotz dessen gibt, auch wenn Altpapiereinsatzquote sehr hoch ist. Und wer danach vom Thema angefixt ist, den kann ich nur empfehlen, am 14. April zum Internationalen Altpapiertag zu kommen. Veranstaltet vom BVSE, dieses Jahr in Berlin. Ist auf jeden Fall in Europa die größte Veranstaltung zum Altpapier. Da werden auch ganz viele aktuelle Themen diskutiert rund um Altpapiereinsatz, Verwertung. Genau.
Dann mache ich jetzt auch, ich weiß, das ist jetzt wieder ein Bruch, aber da mache ich jetzt auch noch Werbung für eine Veranstaltung. Nämlich, die machen wir mit Textil und Mode am 16. April, der dritte Stakeholder-Dialog, den wir durchführen zum Thema EPR Textil. Und sprechen wird unser Bundesumweltminister Carsten Schneider. Wir freuen uns schon sehr darauf.
Auch in Berlin,
so.
Quasi einen Tag später oder zwei Tage später.
Genau. Da bist
Gut,
du ja leider
jetzt
nicht dabei.
Aber.
Jetzt aber, ich gehe was essen, ihr bleibt dran. Es wird super spannend. Nehmt euch ein bisschen Zeit. Aber es ist
Bis
cool.
Gleich.
Bis gleich.
Willkommen zurück zum zweiten Teil unserer aktuellen Ausgabe. In diesem Monat haben wir wieder was ganz Besonderes, nämlich seit langem mal wieder zwei Gäste. Und ich darf beginnen, nämlich Ladies First. Zum einen haben wir Romy Körmel zu Gast. Sie ist seit Juli 2024 als Referentin beim BVSE für die Fachverbände Papierrecycling und Akten- bzw. Datenträgervernichtung zuständig. Außerdem wurde sie letztes Jahr im europäischen Dachverband Recycling Europe zur Vizepräsidentin von ERPA, also der European Paper Recycling Branch, gewählt. Davor war sie bei Prognos tätig, in verschiedenen Projekten auch zur Kreislaufwirtschaft für ganz verschiedene Kunden in Privatwirtschaft und aber auch öffentliche Kunden, Kommunen, Landesebenen, Ministerien, EU-Kommissionen. Romy, super toll, dass du dabei bist. Herzlich willkommen beim Trash Talk.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Herzlich willkommen, Romy. Ja, und tatsächlich heute trifft Technik so ein bisschen recht, so kann man es eigentlich sagen. Ich darf nämlich ganz herzlich willkommen heißen Martin Brefs. Er ist Volljurist, also er hat keinen technischen Hintergrund, ist aber voll im Thema, nämlich seit 20 Jahren ist er Geschäftsführer des Verbandes der Papierindustrie und auch Geschäftsführer der Gesellschaft für Papierrecycling. Herzlich willkommen, Martin Drews.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Super, Martin, schön, dass du auch dabei bist. Wir haben ja heute, die Hörer werden es merken, zwei absolute Experten für Altpapier hier am Mikrofon bei uns. Den meisten ist es bewusst, aber vielleicht nicht allen, aber Papier ist ja schon... ganz schön weit bei Kreislaufwirtschaft, einer der wichtigsten Rohstoffe in der Papierindustrie. Aber vielleicht könnt ihr für die Hörer nochmal darlegen, wie wichtig Altpapier tatsächlich für die Papierproduktion ist.
Ja, vielen Dank, Tom. Altpapier spielt als Rohstoff für die Papierproduktion in Deutschland eine absolut zentrale Rolle. Die Einsatzquote von Altpapier beträgt in Deutschland über 80%. Wir haben im Jahr 2024 rund 16 Millionen Tonnen Altpapier verbraucht. Das heißt, anders ausgedrückt, jede dritte Tonne Altpapier in ganz Europa, vom Nordkap bis Sizilien, ist in Deutschland verwertet worden, um neues Papier herzustellen. Und jedes hier in Deutschland gesammelte Kilo Altpapier wird auch, zumindest rechnerisch, in Deutschland verwertet. Zusätzlich brauchen wir noch einen Nettoimport von über 3 Millionen Tonnen Altpapier. Ich finde, das sind absolut beeindruckende Zahlen, die zeigen, dass die Papierindustrie in Deutschland nicht nur einen nachwachsenden Rohstoff einsetzt, sondern dies auch als Teil der Kreislaufwirtschaft wieder recycelt.
Rumi, möchtest du noch was ergänzen?
Ich glaube, die wichtigste Zahl hat der Martin gerade schon gesagt. Wir haben eine Recyclingquote von über 80%. Ich glaube, 84% waren es im vorletzten Jahr. Und ich glaube, das zeigt beim Thema Kreislaufwirtschaft, wir haben es hier mit einem Vorreiter zu tun, einem Stoffstrom, der wirklich gut funktioniert im Vergleich zu anderen Stoffstromen, wo wir uns das nur träumen könnten, über 80% Recyclingquote. Und die Herausforderungen sind aber vielleicht ein bisschen anderer Art. Und deswegen ist es ganz schön, mit euch da mal drüber zu sprechen.
Also ich bin bekannt dafür, dass ich immer mal ganz kurz abschweife und auch immer gerne persönliche, private Probleme hier mit in den Podcast reintrage. Aber ich habe mal so eine grundsätzliche Frage. Wie oft lässt sich denn, also wenn ich jetzt hier so ein, ich habe jetzt hier, wir machen mal einen roten Faden, ich habe jetzt hier Papier der Messe München, ne? IFAD ist ja bald. wie oft lässt sich denn so ein grafisches Papier tatsächlich recyceln? Gibt es dafür Zahlen irgendwie 7-mal? Und was ist denn dann eigentlich der limitierende Faktor? Ist es das die Faserlänge? Was ist es? Vielleicht könnt ihr da mal so ein bisschen, weil das ist ja wirklich ein wichtiges Thema für die Kreislaufwirtschaft und es funktioniert ja. Vielleicht könnt ihr mein Fachwissen da nochmal ein bisschen aufpäppeln.
Ja, also wenn man den Professor Schabel an der TU Darmstadt fragt, der dort Papierfabrikation, also die Herstellung von Papier lehrt an der Technischen Universität, dann ist die Recyclingmöglichkeit unbegrenzt. Es hat in der Vergangenheit auch Versuche gegeben, das mal zu genauer zu verifizieren. Und dabei sind diese 7 Kreisläufe herausgekommen. Das hatte den Grund, dass eben in jedem Kreislauf ein bestimmter Faseranteil ausgeschleust worden ist und dann eben am Ende nach diesem 7. Recyclingvorgang nicht mehr ausreichend Fasermaterial vorhanden war. Aber wir können uns eigentlich auch darauf verständigen, dass eben Papier nach der gängigen Lehre 20 bis 25 Mal recycelt werden kann. Und das hängt natürlich sehr stark davon ab, ob eben dieses Papier auch wieder dem Recycling zur Verfügung gestellt wird. Und das ist, glaube ich, ein Anliegen, was Romy Kölmel vom BVSE und ich von der Papierindustrie eint.
Aber genau, es ist ein organisches Material und deswegen die Faserlänge, die passt sich an und irgendwann fällt es aus dem Raster, dann kommt wieder neue Frischfaser dazu. Und so, ne, man kann von Kreisläufen, teilweise von Kaskaden sprechen und die Hauptsache ist, es kommt zurück in den Kreislauf und geht nicht auf dem Weg dahin verloren.
Jetzt, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, aber jetzt kann der Tom beim nächsten Stammtisch angeben. Ne, Tom, jetzt weißt du, wie oft so ein Bierdeckel im Kreislauf geführt werden kann. Was ist denn, ihr habt uns ja eigentlich jetzt schon darauf hingewiesen, quasi auf die Frage Awareness. Also Bürgerkommunikation, warum ist das wichtig? Also ich glaube, das ist allen klar, warum das wichtig ist. Aber was tut ihr, um die Bürger darauf hinzuweisen, dass Papier in den Altpapiercontainer gehört und nicht in Restmüll? Tut ihr was?
Ja, ich denke mir, die gute Nachricht ist erstmal, dass Papier ein sehr, sehr gutes Image hat. Das zeigen alle Untersuchungen und Studien, die wir auch dazu in Auftrag geben. Wird als nicht nur auf Grundlage eines nachhaltigen Rohstoffes angesehen, sondern eben allen ist bewusst, dass das Recycling quasi in der DNA der Papierindustrie steckt. Und das ist für uns natürlich ein großer Vorteil, aber wir müssen eben an dieser, ja, ich sag mal, an diesem guten Image auch immer weiter arbeiten und immer wieder darauf hinweisen und durch entsprechende Aufmerksamkeit, die wir in den sozialen Medien versuchen zu generieren, eben auf den auf eine sortenreine Sortierung eben hinzuweisen, die eben dabei hilft, einen möglichst langen Kreislaufzyklus in Gang zu halten.
Ja, und mit dem Auftritt hier habt ihr jetzt auch ungefähr 80% der Bevölkerung erreicht.
Hervorragend.
Dann kann ja nichts mehr
schiefgehen. Das ist sowieso das, Genau, das ist das Allerwichtigste jetzt gewesen.
Genau, aber um auf deine Frage mit der Awareness zurückzukommen, ja. Ich glaube, da muss man auch was ja in der Abfall- und Kreislaufwirtschaft ganz grundlegend wieder zurückkommen, und das ist die Unterscheidung in gewerbliche und kommunale Erfassung, und das spielt bei Papier eben auch eine ganz wichtige Rolle. Mit wem, welchen Quellen hat man es zu tun? Bei gewerblichen Quellen sind unsere meistens Entsorgungsfachbetriebe als Berater vor Ort und gehen in sowas wie Gewerbeabfallverordnung, Getrennthaltung und so weiter durch. Und im besten Fall kommt da schon eine hohe Qualität hinten raus, weil im Gewerblichen dann auch teilweise einfach Kartonagen von einem Typus gesammelt werden und dann ist das relativ sortenrein. Schwieriger ist es natürlich im kommunalen Bereich, wo Bürgerinnen und Bürger ja deren Grundlagenwissen im Thema Mülltrennung gefragt ist. Und wir hatten es gerade schon vor dieser Aufnahme darüber, dass Papier ja eigentlich recht intuitiv sein könnte, aber scheinbar ist es das dann im Einzelfall doch nicht. Es landen immer wieder Dinge im Altpapier, die da absolut nicht reingehören. Wir vermuten manchmal, dass es einfach bequem ist, weil es eine große Tonne ist, gerade im öffentlichen Raum eine große Öffnung, da kann da schon mal was reingelangen, was da eigentlich nicht für bestimmt ist. Wir hatten das Thema Lachgaskartuschen gerade auch in den Medien letztes Jahr. Das ist natürlich dann höchst problematisch, wenn noch was Explosives in der Papiertonne landet. Fehlwürfe von Elektronik-Altgeräten haben wir auch, die dann tatsächlich Brände verursachen. Riesenthema. Also das ist so das Worst Case, aber auch Textilien, Kunststoffe, die da nicht reingehören, stört natürlich dann den Martin Treves und seine Unternehmen alles. Und letztendlich sind wir mit den Bürgerinnen und Bürgern jetzt nicht primär im Kontakt als privatwirtschaftliche Entsorgungsunternehmen.
Ja.
Wir nehmen die Aufträge an, die Sammlung, die Aufbereitung zu gestalten. Natürlich gibt es da auch die eine oder andere Diskussion, wenn die Qualität in einem bestimmten Stadtbezirk jetzt wirklich ganz schlimm ist. Aber oft trifft man da auf tauben Ohren, weil die Kommunen dann sagen, naja, wir haben das hier vergeben, ihr müsst das Material so annehmen, wie das ist. Und dass man da jetzt wirklich Druck ausübt, auf die Kommunen,
ja,
auf die Bürgerinnen und Bürger zuzugehen, das ist wirklich schwierig. Deswegen ist da unser Appell immer dann in Richtung Kommunen, die ja auch gesetzlich verpflichtet sind, eine Beratung vorzunehmen und ansprechbar zu sein, da mehr zu tun. Weil dass es geht, sehen wir. Ne? In manchen Stadtbezirken ist die Qualität deutlich höher. Klar, manchmal ist der Weg zur Tonne weiter oder. Aber es ist wirklich regional sehr, sehr unterschiedlich, wie gut die Sammelware ist.
Also ich wollte da jetzt auch nicht sagen, hier, ihr müsst, sondern genau das ist es, nämlich die Kommunen. Ich meine, die Verpacker machen es ja über Axel Subklev, ne, Mülltrennung wirkt und, das ist ja auch völlig, und ich meine, Tom sammelt ja einfach noch im Hintergrund, bis er es dann mal zur Tonne schafft.
Ja, genau.
Also das Regal wird immer voller, habe ich das Gefühl.
Ja, zu Recht. Wir haben ja eben schon mal Qualität angerissen. Martin, wie sieht denn das aus? Welche Qualitätsanforderungen hat denn die Papierindustrie an Altpapier und wie hat sich das denn in den letzten Jahren verändert oder verschärft vielleicht auch?
Ja, die Anforderungen sind eigentlich ganz klar. Wir haben die EN 643, also eine europäische und eine deutsche Norm, die ganz klar fast 100 verschiedene Altpapiersorten definiert in ihrer Zusammensetzung, in ihrer Qualität. Und das ist für die Papierfabriken der Maßstab, um eben eine optimale Produktion von Papier zu gewährleisten. Man muss sich vorstellen, die Papierindustrie ist eine Hightech-Industrie. Die Maschinen sind sehr hochgerüstet. Das heißt, die Papierbahnen in der Produktion laufen sehr, sehr schnell. Und dafür brauchen wir eben einen guten Rohstoff, den wir auch in der Regel von den Lieferanten so bekommen. Wir müssen aber eben feststellen, dass auf der einen Seite die Zusammensetzung insgesamt sich durch den Strukturwandel, das heißt den Rückgang der grafischen Papiere, eben verändert und zudem eben die Bereitschaft, Romy Kölmel hat es eben gerade schon angesprochen, die Bereitschaft zur sortenreinen Sammlung, gerade im haushaltsnahen Bereich, also bei den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort, etwas nachgelassen hat. Das ist zumindest unsere Beobachtung. Und da wäre es einfach wichtig, die Qualitätsanforderungen, wie sie die Sortenliste der EN643 vorgibt, auch weiterhin einzuhalten.
Du hast eben gesagt, 100 verschiedene Sorten. Dann kann ich mal so
fast 100 verschiedene Altpapiersorten.
Kann ich mal so eine kleine Anekdote noch einwerfen? Ich war, als ich mich hier bei Moivit dann irgendwann mal mit dem Thema beschäftigen durfte, näher einsteigen durfte, durfte ich auch beim BVSE mal an einem Seminar teilnehmen, wo es genau um diese Sorten ging. Und da kam der Referent mit einem riesigen Koffer, wo er dann so kleine Beutel hatte mit den verschiedenen Sorten. Das war unglaublich, wirklich, wie detailliert die Unterschiede sind und was es da alles gibt und wie dann auch die Einkäufer und Händler dieser Sorten da einen genauen Blick drauf haben, was jetzt genau in der Lieferung, die da in dem und dem Container ankommt, die dann genau einschätzen können, welche Sorte das ist. Das ist wirklich wahnsinnig detailliert.
Ich brauche jetzt auch nochmal eine Frage so für meinen Stammtisch. Was ist denn jetzt eigentlich cooler? So hochbeschichtetes Papier, so schöne Prospekte? Oder ist es eher das hier dieses recycelte Zeitungspapier, wo die Fasern ja auch schon bedruckt sind? Was ist jetzt eigentlich besser fürs Recycling? Worauf sollte ich vielleicht auch beim Kauf achten?
Ja, also das kommt darauf an. Insgesamt muss man wirklich sagen, dass die Papiere je nach Sorte sich gut rezyklieren lassen. Das ist also nicht so, dass man sagen kann, das eine Papier lässt sich schlechter recyceln als das andere Papier. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Es kommt immer darauf an, wo man oder für welches neue Papier man das dann als Rohstoff einsetzen möchte. Das ist so ein bisschen wie beim Kuchenbacken. Das heißt, man schaut, welchen Kuchen möchte ich machen und dann muss ich gucken, welche verschiedenen Zutaten brauche ich dafür. Und das ist eben die Herausforderung auch der Papiermacher, eben hier immer den optimalen Mix auch zu finden, um eine höchste Qualität zu erreichen. Denn das ist auch ein toller Erfolg auch der Kreislaufwirtschaft in der Papierindustrie, dass wir eben so hochwertige Papiere aus recyceltem Material herstellen können, dass man einen Unterschied so gut wie nicht erkennen kann. Und das ist eigentlich eine tolle Erfolgsstory.
Aber genau das ist der Punkt, je nachdem für welche Art von Produktion dann auch von uns lieferantenseitig Papier angefordert wird, sind natürlich die Anforderungen unterschiedlich. Und wenn wir jetzt über kommunale Fehlwürfe sprechen, dann sind wir eher im Bereich Mischpapier, Massensorten, die dann eher in eine Wellpappenproduktion zum Beispiel gehen. Da sind natürlich andere Anforderungen, als wenn ich jetzt im grafischen Bereich ein hochwertiges Papier recyceln möchte und dann eben eher hochwertige Papiere schon hineintun muss in den Prozess, dass ich da auch wieder rauskomme. Und genau in dem Beispiel jetzt mit, habe ich schon ein recyceltes Papier, dann war es ja zumindest schon mal im Kreislauf, das ist ja dann gut, sowas zu kaufen. Das hat die Industrie oder die Recyclingindustrie schon mal unterstützt. Und das neue, beschichtete hat vielleicht dann nochmal die längeren Fasern oder ist von den Fasern hochwertig, also schon interessant für der es dann in seinen Recyclingprozess wieder aufnimmt. Mhm. Aber Thema Beschichtung, das ist dann wieder ein neues Feld. Wenn jetzt die eine Seite beschichtet ist, kommt drauf an, welche Beschichtung. Kann man das vielleicht aufschlüsseln? Wenn beide Seiten beschichtet sind, schon wieder schwierig. Also kein beidseitig beschichtetes Papier im besten Fall.
Okay, weiß Bescheid.
Aber durch den ganzen Online-Handel einerseits, wir bestellen alle nur noch jeden Tag kommen Pakete an. Und andererseits werden immer weniger Zeitungen gelesen, Zeitschriften gelesen. Also ich bin es nicht. Ich bestelle wenig Pakete natürlich und lese weiterhin viel Zeitung.
Und ich lese immer den Euvid, ganz viel, immer. Magazine liest du ganz sicher, ja, das glaube ich dir. Mhm.
Aber dadurch hat sich ja sicherlich auch deutlich die Zusammensetzung geändert. Wie schlägt sich das nieder im Altpapier und was hat das auch für Auswirkungen auf die Sortieranlagen, Sortierleistungen? Lohnt sich das überhaupt noch? Wie ist da die Struktur?
Ja, die Papierindustrie befindet sich, du hast es eben gerade schon angeteasert, durch die Digitalisierung in einem Strukturwandel. Das muss man ganz klar sagen. Die Nachfrage nach grafischen Papieren in Deutschland und in Europa insgesamt ist in den letzten Jahren gesunken und wird weiter sinken. Mhm. In Deutschland ging die Produktion von grafischen Papieren zuletzt um einige Prozente zurück auf jetzt nur noch 4 Millionen Tonnen. Und das entspricht ungefähr nur noch einem Anteil von 21% an der Gesamtproduktion von Papier, Pappe und Karton. Und ich finde, sehr deutlich wird dieser Strukturwandel am Beispiel der Zeitungsdruckpapiere.
Ja.
Deren Bedeutung hat in den letzten Jahren kontinuierlich abgenommen. Ich denke mir, da kann jeder auch in seinem Umfeld die gleichen Wahrnehmungen beschreiben. Und so ist auch die Produktionskapazität von Zeitungsdruckpapier zurückgegangen. In den letzten gut 15 Jahren, sind in Europa 8 Millionen Tonnen weniger produziert worden. Die Produktionskapazität ist rückläufig. Damit ist die Gesamtproduktion, Gesamtkapazität um 2/3 zurückgegangen in den letzten gut 15 Jahren. Und was nicht mehr produziert wird und nicht mehr in den Markt geht, kann auch als Altpapier nicht mehr zurückkommen. Und dadurch hat es auch unmittelbare Auswirkungen auf die Altpapiererfassung. In der, natürlich vor allen Dingen in der blauen Tonne, also im haushaltsnahen Bereich. Und die Sortierkapazitäten für die Inking-Qualitäten, also für diese grafischen Papiere, die da raussortiert werden, die sind deutlich zurückgegangen. Und letztendlich wirkt sich dieser veränderte Mix auch auf die Qualität des Altpapieres insgesamt aus.
Ja, klar. Ja, man sieht das ja wirklich auch bei der Generation jetzt. Ich meine, Tom, du siehst es wahrscheinlich bei deinen Kindern, ich sehe es bei meinen. Man arbeitet ja in der Schule auch nicht mehr wirklich mit Blöcken. Das ist ja alles nur noch mit iPad. Ne? Das ist ja, da geht es ja schon los. Dann muss ich halt auch sagen, klaro, ich habe dann irgendwie auch meine Zeitung. Tom, ich muss ja auch ganz ehrlich gestehen, in Euvid lese ich auch halt eher online. Und das zählt natürlich dann auch mit rein, ja. Und wie gesagt, ich habe aber meine Schränke hier auch noch voll. Also ich werde es vielleicht dann doch auch mal überlegen, alles mal wegzuwerfen. Ich könnte euch meine Doktorarbeit dann schon mal, die will keiner mehr kaufen. Ist schon so alt, die will keiner mehr kaufen. Wie arbeitet die Papierindustrie dagegen? Oder also gibt es irgendein Vehikel, bei dem man sagt, okay, wir müssen uns da irgendwie nochmal anders aufstellen? Und natürlich dann auch die Recyclingindustrie, Romy, was tut ihr? Weil das sind ja schon starke Einbrüche. Und wenn das natürlich weiter so geht, dann, ich meine, Klopf auf Holz, ne, bitte, dann gibt es euch irgendwann nur noch in sehr reduzierter Form. Das will man natürlich vermeiden, weil Papier ja auch so ein schönes Produkt ist. Und vielleicht auch mal für alle Hörer da draußen, die nur noch digital unterwegs sind, kostet auch Energie. Ich wollte es nur mal kurz so gesagt haben.
Das stimmt.
Das kostet sehr viel Energie. Ich glaube, nur alleine für ChatGPT wird mittlerweile wahrscheinlich irgendwie ein Atomkraftwerk in China betrieben. Ich will es nur mal so kurz gesagt haben. Digitale Daten können auch Müll sein. Aber habt ihr da einen Ausblick in Zukunft? Jetzt habe ich ganz viel geredet und ich hoffe, ihr habt ganz viel nachgedacht, was ihr mir jetzt antworten könnt.
Julia, weil du die Papierindustrie angesprochen hast, würde ich vielleicht zuerst antworten.
Gerne.
Die Papierindustrie ist in einem Strukturwandel, aber wir haben eben auch sehr innovative Unternehmen und unsere Unternehmen stecken sehr viel auch Energie und Geld in Forschung, in die Entwicklung neuer Produkte. Und ein Bereich stellen natürlich die Verpackungen dar. Einmal die Verpackungen, die wir sowieso schon kennen, wie Wellpappenverpackungen oder auch Faltschachtelkartons, aber eben auch neue Verpackungen, die in der Lage sind, eben andere Verpackungen auf der Grund, die auf der Grundlage von fossilen Rohstoffen hergestellt worden sind, zu substituieren. Ich denke da insbesondere an die Verbundverpackungen, die eben nicht ausschließlich aus Papier bestehen, sondern eben auch noch aus einer Schicht, entweder aus einem Strich, also einer faserbasierten Barriere zum Beispiel oder einer Kunststoffbarriere bestehen.
Mhm.
Also da sind neue Märkte, die sich auch auftun.
Mega spannend.
Genau. Und wir glauben eben auch an andere Entwicklungen. Wir haben bis zu, es sind fast 1000 verschiedene Papierprodukte, die die Papierindustrie herstellt. Und da sind unwahrscheinlich viele Chancen, die sich auch gerade bei dem Thema ergeben, wie kommen wir weg von fossilen Rohstoffen.
Ja. Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger. Hat natürlich dann wieder auch Auswirkungen auf die Mitglieder des BVSE, ne? Also, Romy, dann, ihr seid ja im Endeffekt dann im Anschluss dran, wenn ich es dann benutzt habe.
Genau. Wir helfen dabei, den Kreislauf zu schließen.
Genau.
Und sind natürlich als Partner der Papierindustrie dann mit der Aufbereitung des neuen Mixers, ne? Weil wir haben jetzt darüber gesprochen, früher war der Anteil eher 2/3 grafisch, 1/3 Verpackung. Jetzt ist es eher andersrum, plus die ganzen, ich sag mal, neuartigen Verpackungen, wo eben dann noch mit einem Barriereschicht aus Plastik Lebensmittel verpackt werden können und so in andere Anwendungsbereiche. Und klar, wenn Fasern Plastik ersetzen, ist das erstmal regenerativ. Das heißt, wir haben keinen fossilen Rohstoff. Das ist positiv. Schwierig ist halt, wenn man das am Ende nicht mehr auseinanderkriegt, beziehungsweise dass die Papierindustrie dann selbst wieder stört. Und da muss man dann die Papierindustrie auch differenziert betrachten, weil es gibt natürlich Fabriken, die das behandeln können, andere können es nicht. Und von dieser Herausforderung stehen wir als Lieferanten, weil wir natürlich nicht Qualitäten mal hier so und mal da. Und also die sind schon sehr, sehr flexibel, unsere Unternehmen. Also wenn die eins können, dann ist es sich an neue Marktbedingungen anpassen. Aber es ist natürlich schwierig, wenn Verpackungen zugelassen werden, die dann in dem Stoffkreislauf wieder stören. Und das ist aus unserer Sicht dann ganz, ganz wichtig, da im Bereich Design for Recycling. Da werden ja auch gerade im Rahmen der PPWR, der neuen Europäischen Verpackungsverordnung, neue Standards geschaffen, dass man da dann darauf achtet, dass man sich da einig ist als Wertschöpfungskette.
Aber ihr seid schon eng im Austausch, Martin und Romy, oder? Nehme ich das jetzt so wahr?
Ja,
also ihr seid
auf jeden Fall.
Auf jeden Fall.
Seht ihr, weil wir jetzt ja auch vorhin das Thema Kommunikation hatten. Mhm. Also ihr braucht da euer Licht, glaube ich, nicht unter den Scheffel stellen. Also das ist ja auch schon gut, wenn ihr miteinander kommuniziert, wo der Schmerz des anderen ist und wo die Bedarfe sind. Also es ist ja ein super Beispiel.
Ja, wenn ich dazu aber auch noch was ergänzen darf.
Na
also
klar.
Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das auch im Fokus behalten. Diese neuen innovativen Verpackungen sind sehr, sehr gut recycelbar, aber sie müssen eben in eine geeignete Recycling-Infrastruktur eingespeist werden.
Mhm.
Das heißt, wir haben in Deutschland mit der gelben Tonne und mit der blauen Tonne zwei gute Recycling-Systeme. Und da muss eben genau differenziert werden, ist diese neue innovative Verpackungslösung auf Papierbasis geeignet für die blaue Tonne oder ist sie für die gelbe Tonne geeignet? Es sind beides Recyclingwege, die aus meiner Sicht auch zu sehr guten oder guten Ergebnissen führen. Das heißt, wir müssen schauen, dass die dass hier eben eine gute Lenkung stattfindet. Und deswegen plädieren wir dafür, dass eben anhand von wissenschaftlichen Parametern eben eine Klassifizierung vorgenommen wird. Geht es in die gelbe Tonne oder in die blaue Tonne? Und das sollte dann auch auf der Verpackung sehr einfach markiert sein, damit eben die Verbraucherinnen und Verbraucher vor Ort wissen, dass kann ich gängenlos in die blaue Tonne tun, das muss in die gelbe Tonne. Und ich finde auch diesen Weg über die gelbe Tonne finde ich sehr, sehr gut. Und vorbildlich finde ich da zum Beispiel die Produktverantwortung der Hersteller von Flüssigkeitskartons. Die haben ja über Rekarton ein gut funktionierendes System etabliert, wo eben ihre Verbunde einer Verwertung zugeführt werden können. Und so sollte es auch bei den neuen Verpackungslösungen der Papierindustrie laufen.
Das ist super interessant. Wie ist denn da der Stand bei der Kennzeichnung der Verpackung? Wie ist denn da der Diskussionsstand aktuell oder wie weit sind wir denn da, sowas genau zu kennzeichnen für die Verbraucher?
Also das soll ja auch über die PPWR kommen. Und da gab es vom GRC, also dem Joint Research Center der EU, ich glaube Ende letzten Jahres den ersten Entwurf, wie das dann harmonisiert für ganz Europa aussehen sollte. Wie weit das jetzt schon im Parlament angenommen ist, weiß ich nicht. Bis 2028 soll das ja umgesetzt werden.
Wenn ich ganz kurz ergänzen darf, das ist ein Prozess, der beim CEN gelaufen ist, also bei der europäischen Normung. Die hat eine Empfehlung abgegeben am 15. Januar bezüglich der Bewertung der Rezyklierfähigkeit, unter anderem auch von Verbundverpackungen. Das läuft jetzt über dieses, ist jetzt an das Joint Research Center gegangen, das eben der Kommission eine entsprechende Empfehlung unterbreiten wird. Und für uns ist wichtig, dass eben hier am Ende auch eine klare Einteilung stattfindet und wir insbesondere auch diese Kennzeichnung bekommen, die Romy schon erwähnt hatte, dass eben auf allen Verpackungen dann für die Verbraucherinnen und Verbraucher vor Ort, ich würde jetzt mal sagen, idiotensicher.
Ich habe das Wort die ganze Zeit im Kopf gehabt. Und diesmal kein Schlag in Toms Richtung. Ich verkneif's mir. Oh, das war schon Schlag genug. Aber das ist so wichtig, ne? Dass das wirklich so ein Branding ist, was am besten dann auch echt einheitlich verwendet wird. Am besten sogar einheitlich in komplett Europa.
Das wäre super.
Wenn du von einem Land ins andere ziehst, dass das immer klar ist. Weil wir sehen ja das in allen Stoffströmen. Und Romy, ich muss dir nochmal ganz ehrlich eins danke. Die Hörer konnten es früher nicht sehen, als du gesagt hast, Elektrogeräte, die Brände verursachen können. Weil immer alle reduzieren das immer nur auf Lithiumbatterien. Also deswegen danke ich dir nochmal sehr dafür. Aber das ist so wichtig, nicht? Dieses Branding. Und das sehen wir ja eigentlich auch schon an den Tonnenfarben. Martin, du hast immer so gesagt, blaue Tonne. Ich wäre mir gar nicht so sicher, dass die Papiertonne wirklich überall blau ist.
Das stimmt. Da hast du recht, Julia. Die ist auch in Teilen der Republik grün.
Genau. Und die ist bei uns, das ist bei uns in Hamburg die Biotonne.
Ja. Also die blaue. Okay.
Nein, die grüne ist bei uns die Biotonne und die blaue ist die Papiertonne.
Ja. Bei uns
guck mal,
in Nordrhein-Westfalen auch.
Guck mal, richtig cool. Ist eigentlich eine Papiertonne. Und jetzt guck mal, was da drin ist. Eine Plastiktüte. Ich zeige gerade meinen Papierkorb im Büro. Total schlau.
Ja. Ja, aber Julia, du hast da, finde ich, einen ganz wichtigen Punkt auch angesprochen. Mit der europaweiten Kennzeichnung. Das würde aber auch voraussetzen, dass wir idealerweise in ganz Europa ein ähnliches Erfassungssystem haben.
Genau.
Und da ist für uns als Papierindustrie und die Romy kann das bestätigen, auch für die Altpapierlieferanten, natürlich das europäische Ausland ein teilweise etwas schwieriges Feld, weil es in Großbritannien zum Beispiel, aber auch in Frankreich und in Teilen von Italien Systeme gibt, wo verschiedene Materialfraktionen in einer Tonne gesammelt werden. Und das ist, also zum einen braucht es danach dann viel Energie, um das wieder auseinander zu sortieren. Aber zum anderen gelingt das eben auch in diesen Sortieranlagen trotz guter Technik nicht immer hundertprozentig, sodass wir hier eben eine schlechtere Qualität haben als in Deutschland. Deswegen wäre unser Ziel, deswegen die Kennzeichnung mit der blauen Tonne, völlig richtig, wäre es eigentlich unser Ziel, dass wir eine separate Altpapiertonne in ganz Europa etablieren könnten. Das wäre unser Wunsch.
Romy, wie läuft da die Diskussion?
Das ist unsere Forderung, Martin. Das ist die Forderung.
Unsere Forderung, ja. Du hast
unsere
recht.
Forderung, die haben wir jetzt hier gemeinsam zu viert manifestiert.
Romy, dann erzähl doch mal ganz kurz von den Diskussionen auf EU-Ebene im Recycling Europe. Wie ist da der Stand? Getrennsammlung, Altpapier, woran hapert's? Was sind die Hindernisse?
Schwierig, genau. Ich wollte gerade noch mal aufräumen. Es gibt nämlich da verschiedene Prozesse, wo das CEN und das GLC und ich glaube deswegen, Martin und ich hatten gerade nämlich unterschiedlich im Kopf. Mir ging es um die harmonisierte Kennzeichnung. Das ist Prozess. Und dann gibt es einen anderen Prozess, wo es um Design for Recycling geht, wo das diesen Standard, den wir als Mindeststandard der ZSVR vielleicht schon kennen in Deutschland, der soll ja auch europäisch ausgerollt, da will man sich einigen. Also das ist ein Prozess. Dann gibt es noch Prozesse zur Bewertung von Recyclingfähigkeit im Labor. Da hatte das CEN oder die Gremien im CEN sehr viel zu tun, auch mit engem Zeitraum. Wenn dann an so einem europäischen Tisch auch noch verschiedene Systeme zusammenkommen, Martin hat es gerade angesprochen, in Frankreich und in UK haben wir die commingled, also die Gemischterfassung. Papier wird gemeinsam mit, was wir als gelben Sack kennen, Wertstofftonne, also Plastikabfällen, Getränkekartons, die ja dann auch noch Flüssigkeit mit reinbringen. Ich glaube, so kann man sich auch gut vorstellen, warum die Qualität, die hinten rauskommt, schlechter ist, weil da einfach viel mehr Kontakt mit Störstoffen war, auch wenn es einmal durch eine Sortieranlage gejagt wurde. Und das sehen wir im Altpapiermarkt auch, dass dann aus der Getrennterfassung aus Deutschland stammt, dass Altpapier deutlich beliebter ist und eine höhere Qualität hat als französisches oder britisches Altpapier. Dennoch gibt es Märkte dafür, ne? Also würde es keine Märkte geben, würde das auch nicht laufen. Und die Franzosen haben eben ganz stark investiert in diese Sortieranlagen. Im ganzen Land gibt es Sortierung für diese Mischtonne. Und die möchten natürlich dieses System nicht aufgeben und verteidigen das. Deswegen ist es ein guter Wunsch. Wir wären auf jeden Fall auch dabei für die getrennte blaue Tonne in ganz Europa. Aber es ist nicht so leicht umzusetzen, weil die einzelnen Länder da eben schon Infrastrukturen haben und die auch nicht aufgeben wollen.
Ja, hat alles eine Vorgeschichte immer. Und auch, dass man dann, unterschiedliche Wege gegangen ist. In dem Zusammenhang muss man immer wieder auch nochmal sich verinnerlichen, dass eben die politische Richtungsentscheidung in den 90er Jahren noch unter Minister Töpfer eben goldrichtig war, ein Erfassungssitz oder verschiedene Erfassungssysteme zu etablieren, um eben das Verpackungsrecycling zu verbessern. Und das sind grundlegende Entscheidungen gewesen, die auch die Papierindustrie in Deutschland gefördert haben, weil die deutsche Papierindustrie hat, weil sie keinen eigenen Wald besessen hat, wie die Unternehmen in Skandinavien, auf den Urban Forest gesetzt, das heißt auf die blaue Tonne. Und das wurde dadurch ermöglicht, dass eben die Politik damals sehr vorausschauend und auch ein Stück weit visionär in die Kreislaufwirtschaft investiert beziehungsweise da vorgedacht hat.
Martin, du hast vorhin ganz am Anfang schon mal betont, dass es auch noch einen deutlichen Bedarf an Importen gibt, also ein großer Importüberschuss, um den Rohstoffbedarf der deutschen Papierindustrie zu decken. Neben den unterschiedlichen Qualitäten oder schlechteren Qualitäten ausländischen Altpapiers gibt es da ja noch andere Probleme beim Import. Ich denke nur so an durchaus sehr unterschiedliche Abfallenderegelungen, die ja dann auch das deutlich verkomplizieren. Romy, kannst du da mal einen ganz kurzen Überblick für die Hörer geben, wo das Problem liegt, beziehungsweise wie da auch der Stand der Diskussionen ist?
Genau, mit dem Ende der Abfalleigenschaft für Altpapier, da sind wir auch in einem guten Austausch, der Martin, sein Verband und unserer, denn es ist im Moment kompliziert, es ist ein Flickenteppich an Regularien. In Europa haben wir Länder, die ab einer gewissen Qualitätssicherung von Altpapier, das ist immer die Voraussetzung, Altpapier eben nicht mehr als Abfall, sondern als Produkt anerkennen. Das bedeutet, man verlässt das Abfallrecht, hat entsprechend weniger Auflagen bei Transport und so weiter. Und Das sind aber eben nur Spanien, Italien, Frankreich momentan. Regional gibt es dann eben noch die Wallonie beispielsweise. Unterschiede in Deutschland ist es ebenso ein Flickenteppich, weil wir drei Bundesländer haben, die das Abfallende anerkennen und die anderen eben nicht. Und damit kann man dann mit einem LKW Altpapier geladen in einem Bundesland losfahren, wo es ein Produkt ist. Man fährt durch ein Bundesland durch, wo es Abfall ist und fährt wieder in ein Bundesland rein, wo es Produkt ist. Und da, also es gibt keine Rechtssicherheit für unsere Unternehmen, die Transporte so zu gestalten, dass da alles passt. Und wir sehen das jetzt mit der zunehmenden Bürokratisierung bei der grenzüberschreitenden Abfallverbringung, Thema Waste Shipment Regulation und DIVAS, wo nochmal die innereuropäischen Transporte sehr erschwert werden. Und dadurch ist es schon sehr relevant, ist das jetzt Abfall oder ist das ein Produkt? Und ja, am liebsten würden wir diesen Flickenteppich aufräumen, aber es ist eben nicht so einfach.
Nee, Romy, nochmal anders. Wir manifestieren, wir räumen den Flickenteppich
auf. Wir räumen
auf.
Den Flickenteppich
wir müssen
auf.
Hier, Leute, wir müssen hier Themen manifestieren. Wir müssen viel härter werden in unseren Forderungen. Übrigens nicht, dass ihr euch wundert, ich habe gerade keine Drogen in mich reingehauen, sondern hier so Bierhefetabletten. Wolltest du nur kurz gesagt
haben? Nee, super, Julia. Danke. Ja, Martin, dann du willst vielleicht wahrscheinlich auch noch was zum Abfallende sagen, oder?
Ja, gerne. Also für uns ist das Thema Abfallende von Altpapier untrennbar natürlich mit den Qualitätsstandards verbunden. Das heißt, wenn wir, und davon, das ist ja unser Ziel, wenn wir in ganz Deutschland, ganz Europa gleiche Qualitätsansprüche und gleiche Qualitätsvorgaben haben, dann können wir auch Altpapier behandeln wie einen Rohstoff und nicht wie Abfall. Wir müssen da dann eben dazu kommen, dass Altpapier zumindest in dem Raum, wo es die gleichen Qualitätsanforderungen gibt, auch gleich behandelt und damit eben auch über Bundeslandgrenzen in Deutschland als auch über Grenzen innerhalb von Europa eben auch transportiert werden kann. Uns würde da so ein bisschen ein Schengen-Raum für Altpapier vorschweben. Das heißt, wir haben einen definierten Bereich, in dem eben gleiche Anforderungen gelten und in denen auch die gleichen Qualitätsmaßstäbe umgesetzt sind. Und innerhalb dieses Raums kann dann Altpapier von A nach B transportiert werden. Das wäre aus meiner Sicht eben auch eine Europäische Union im 21. Jahrhundert. Das, was Romy Kölmel eben beschrieben hat, mit den drei Bundesländern von einem Bundesland fährt man los, da ist es dann kein Abfall, dann kommt man ins nächste Bundesland, da ist es wieder Abfall und dann kommt man wieder in das nächste Bundesland, da ist es kein Abfall und das innerhalb von, ich sag mal, 120 Kilometern. Das erinnert eigentlich mehr an den deutschen Zollverein und weniger an Europa im 21. Jahrhundert und da müssen wir eigentlich hinkommen.
Das ist doch ein hervorragendes...
Gibt es den Zollverein?
Es gab den deutschen Zollverein im 19. Jahrhundert, der dazu gegründet worden ist, um eben die Zollgrenzen innerhalb dieser Kleinstaaterei zu beheben und zu nivellieren.
Damals gab es wahrscheinlich noch 300 Fürstentümer.
Ich danke dir für dies. Das ist ja fast wie in Österreich.
Also haben hier schon die eine oder andere Forderung, den einen oder anderen Wunsch gehört. Ich weiß nicht, aber wir könnten vielleicht trotzdem damit aussteigen, weil die Zeit ist schon sehr weit vorangeschritten, dass jeder nochmal einen Wunsch äußern kann, was ich tun muss auf politischer Ebene, regulatorischer Ebene.
Darf ich mir auch was wünschen, Tom,
natürlich,
oder bin ich raus?
Natürlich darfst du dir
auch
was wünschen.
Okay, ich wünsche mir nochmal wieder ein LTB von dir, um den Papiermarkt nochmal ein bisschen anzutreiben. Nein, bitte, Martin, Rumi.
Ja, gerne. Also, wenn ich und auch stellvertretend für die Branche einen Wunsch hätte, dann wäre das der, dass wir stärker, und das knüpft an das an, was ich gerade gesagt habe, auf die wirtschaftlichen Chancen einer Kreislaufwirtschaft setzen. Ja. Die Papierindustrie und der Papierkreislauf ist dafür ein Paradebeispiel. Das heißt, weniger Regulierung, weniger Eingriffe in einen Markt, der schon heute hervorragend funktioniert. Und wir haben zum Beispiel mit der AGRAPA-Selbstverpflichtungserklärung für grafische Papiere, die haben wir jetzt heute noch gar nicht erwähnt. Das ist eine Verpflichtung, die wir vor über 30 Jahren gegenüber dem Umweltministerium abgegeben haben und die bis heute tadellos funktioniert. Ein super Beispiel dafür, dass eben die Branche und auch eine Wertschöpfungskette, hier in dem Fall die Wertschöpfungskette grafische Papiere, Verantwortung übernehmen kann und ohne ja. hohe bürokratischen Aufwand und ohne zusätzliche Kosten eben hervorragend Recycling organisieren kann. Und das wäre aus meiner Sicht eben wünschenswert, wenn dies auch in anderen Bereichen möglich wäre, zum Beispiel bei den Verpackungen. Hier sind wir mit dem Umweltministerium in einem guten Gespräch. Wir haben da ein Konzept zu vorgelegt und deswegen wäre mein Wunsch, mehr wirtschaftliche Chancen einer Kreislaufwirtschaft nutzen.
Dem schließe ich mich an.
Sehr gut. Ja, mein Wunsch geht in eine ähnliche Richtung. Es hat auch mit Regularien zu tun und dass Regulation sich in der Kreislaufwirtschaft auf die Quellen fokussiert zum Beispiel. Also weil Papier eben so ein gut funktionierender Kreislauf ist, ist es ganz wichtig, darauf zu achten, was darf da rein. Und da, ne, wenn wir auch das Thema, wir hatten vorhin das Thema Design for Recycling bei den Verpackungen, aber auch Schlagwortthemen wie PFAS und so weiter. Ne? Wenn ich erstmal was drin habe, ist es extrem schwer, es zu erkennen und es wieder rauszuholen. Und aus unserer Sicht ist es dann schwierig, wenn ich da erst anfange zu regulieren. Der Fokus sollte auf die Quellen sein und dann möglichst unbürokratisch den Kreislauf laufen lassen. Auch ein Fokus, gefährliche und ungefährliche Abfälle werden gerade ziemlich gleich behandelt, was neue Regularien anbetrifft. Und wir hatten es gerade schon gesagt, auch Abfallende für Altpapier wird zwischen unseren Verbänden diskutiert. Wir halten Altpapier für einen ungefährlichen Rohstoff, der immer einen Wert hat und deswegen immer an sein Ziel findet und nicht im Graben landet. Warum sollte das genauso stark reguliert werden als Abfälle, die wirklich gefährlich sind und wo das durchaus Sinn macht, umweltrechtlich da genau drauf zu schauen? Und das wird im Moment nicht unterschieden und dadurch ist es sehr schwierig, da zu agieren. Und weiterer Punkt sind Genehmigungsverfahren. Da kann man auch ganz lange drüber sprechen. Wir haben Unternehmen, die wollen flexibel reagieren, aber brauchen Jahre, um eine neue Anlage, die dann, ne, ich spreche von einer Ballenpresse, das ist jetzt auch nichts Gefährliches. Und wenn man 2 Jahre darauf wartet, dass man die benutzen darf, ist es einfach zu lang und man kann nicht flexibel Strukturen aufbauen.
Schneller, also im Endeffekt auch schnellere Genehmigungsverfahren. Also genau. Dass Papier gefährlich ist, wundert mich, weil manchmal habe ich auch schon Papier gegessen, weil ich nicht wollte, dass irgendwer sieht, was darauf mal gestanden hat. Also wäre mir jetzt auch neu. Ich bin ein Versuchsopfer gewesen. Aber die Forderungen, die manifestieren wir hiermit jetzt und arbeiten weiter an den Themen. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr heute bei uns zu Gast seid. Also, wie gesagt, ihr habt jetzt eigentlich schon für die Öffentlichkeitsarbeit alles getan. So ein wichtiges Thema. Wir werden es weiter begleiten. Tom ja sowieso auch beruflich und ich auch, ne, aus Interesse. Ich werde auch weiterhin das Papier fachgerecht entsorgen. Ich verspreche es euch. Und ich freue mich, wenn wir uns auf der IFA sehen. Ich gehe stark davon aus. Mhm. Und wünsche euch alles Gute. Und dann laden wir euch wieder ein. Ne?
Ja, ich würde auch sagen, wir haben schon genügend Themen für den nächsten Podcast.
Genau. Genau. Also spannenden, vielen Dank für den spannenden Einblick in die Welt des Altpapiers. Und wir bleiben auf jeden Fall dran. Es gibt noch ein paar Baustellen. In diesem Sinne, besten Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung nochmal. Tschüss.